Wenn Leute den Podcast hören, dann sind wir schon einen Halbmarathon gelaufen, hoffentlich.
Toi, toi, toi.
Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge berichten.
In der nächsten, nach dieser?
Nach dieser, wir wissen es jetzt noch nicht. Vielleicht wird es auf Insta oder so schon Hinweise geben, ob wir es geschafft haben oder nicht.
Oder nicht, wer im Krankenhaus ist,
aber
weil wir wieder Fuß amputiert
berichten
wurde.
Werden wir dann in der nächsten Folge. In dieser Folge soll es noch nicht darum gehen.
Nein, in dieser Folge geht es auch um einen Dauerlauf, aber den der ungesunden Art.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat. Einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Tabea und mir sitzt gegenüber der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Tabea.
Und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das nicht ganz so schön ist, aber sehr wichtig. Und zwar geht es um den Burnout. Das ist jetzt nicht das Happy
Thema. Das ist nicht die Happy Comfort Zone.
So, Daniel. Hattest du denn schon mal Burnout?
Nein, hatte ich nicht. Ich würde schon sagen, ich hatte Phasen in meinem Leben, da war ich sehr, sehr gestresst. Mhm. Aber ich würde es noch nicht als Burnout klassifizieren. Denn ich glaube auch so, Burnout hat auch langfristigere Folgen noch, die ich so bei mir auch nicht entdecken konnte. Aber hattest du denn das Gefühl, du hast schon mal Burnout gehabt?
Nee, also glücklicherweise hatte ich das noch nicht. Aber ich glaube, ich bin schon auch eine Person, der das mal passieren könnte. Also ich arbeite da schon auch aktiv dagegen, weil ich da schon auch eine Gefahr bei mir sehe, dass ich ja Burnout haben könnte irgendwann mal. Und finde deswegen das Thema heute auch ganz spannend. Okay, bevor wir reinstarten, vielleicht auch noch eine kurze Burnout-Definition, ne?
Okay, okay, okay.
Und zwar beim Burnout-Syndrom, also dem Ausbrennen, handelt es sich um eine körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überlastung. Das war jetzt so die Definition. Also wenn man wirklich sehr ausgebrannt ist, und ich glaube, ich hatte auf jeden Fall auch schon Phasen, in denen ich mich schon auch so ein bisschen leer und ausgebrannt gefühlt habe und auch so gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich wieder mehr Erholung und muss ein bisschen mehr nach mir schauen.
Neuen Treibstoff, neue Schoki, um die Maschine wieder zu schmieren und zum Laufen zu bringen.
Genau, und auf jeden Fall zu schauen, dass man wieder einfach mehr Energie hat und da eben nicht reinrutscht. Wie war es denn bei dir? Du hast auch erzählt, du hattest mal Phasen, in denen es nicht ganz so einfach war.
Ja, also ich glaube,
du dich vielleicht ein bisschen überarbeitet hast.
Ich nehme mal als Beispiel die Phase, die ich glaube bis jetzt am schlimmsten war. Die war in meinem ersten Jahr, als ich in der Uni gearbeitet habe, als ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war, aber noch kein PhD-Studi. Und ich dann ein Drittmittelprojekt übernehmen musste, die Lehre neu machen musste und noch meine Masterarbeit nebenbei noch schreiben musste. Und das war irgendwie alles so viel auf einmal, dass ich dann in den letzten 2 Wochen vor der Abgabe meiner Masterarbeit, da war ich schon sehr gestresst. Also da musste ich dann, da kommen wir dann später noch zu, deswegen möchte ich nicht zu viel vorweggreifen, wirklich aktiv Stressreduktion bei mir betreiben. Das hat mein Körper, mein Körper hat danach geschrien und ich habe mich dem dann gebeugt und bin in die aktive Stressreduktion gegangen.
Ja, sehr gut. Und gut auch, dass du es gemerkt hast. Ich glaube, das ist ja die Gefahr, dass man zu sehr, ich meine, das Ausbrennen kommt ja nicht von ungefähr, dass man das sagt. Ich glaube, es kommt auch sehr danach, also es ist jetzt auch so aus so einer persönlichen Geschichte, dass man auch für was brennt. Und man brennt vielleicht für seinen Job oder für
eine
Projekt und gibt dann auch super viel Energie rein und will, dass es funktioniert und zieht da auch sehr viel Energie erstmal raus und brennt eben für die Sache, aber kann eben auch ausbrennen, indem man nicht guckt, dass man auch sich um die anderen Bereiche in seinem Leben kümmert. Und genau, das ist natürlich in so Phasen, wo eine Deadline vielleicht ansteht, also wie die Abschlussarbeit, natürlich viel schwieriger dann zu sagen, okay, nehmen wir mal ein bisschen zurück oder schauen, dass da nicht zu viel Stress auf einmal da ist, weil so eine Deadline kann halt stressen.
Hast du denn auch noch so ein flottes Beispiel auf Lager, wann es dir bei dir mal so war, dass du gemerkt hast, Mensch, jetzt fehlt mir aber schon Energie, jetzt muss ich mal aktiv reingehen und gucken, dass sich was verändert?
Also ich weiß auf jeden Fall auch, dass jeweils die Abschlussarbeiten schon auch Phasen waren, in denen ich gemerkt habe, okay, so ein paar Symptome, die ich gegoogelt habe, stimmen da auf jeden Fall überein, dass so soziale Kontakte nimmt man nur noch als so ein bisschen Pflichtveranstaltungen wahr und würde jetzt vielleicht doch lieber weitermachen, und sich irgendwie bei allen Leuten zu melden ist anstrengend und nicht irgendwie mit Freude verbunden. Genau, und jetzt hatte ich auch ich habe ja ein bisschen im Podcast hier erzählt, Anfang, also im März diesen Jahres, ging es mir emotional nicht so gut. Und da habe ich auch gemerkt, da bin ich einfach nicht so belastbar. Und da reicht auch schon sehr wenig Arbeit. Da habe ich jetzt nicht für was gebrannt, sondern war einfach emotional nicht so stabil. Deswegen ich da auch eine Zeit hatte, wo ich so gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen mehr mich nach mir schauen und mir eine gute Freundin sein.
Zumindest deine Metapher am Ende klingt sehr schön. Und ja, danke fürs Teilen.
Was hilft dir denn oder was hat dir denn geholfen, den Stress zu reduzieren? Also wir haben gemerkt, okay, Burnout, man übernimmt sich, man brennt zu sehr für eine Sache oder hat nicht die Ressourcen, hat zu viel Stress auf einmal.
Also was mir an der Stelle nur noch geholfen hat, war Bewegung. Also mein Körper, ich glaube, ich merke das dann, wenn ich zu sehr gestresst bin, das hatte ich in meinem Leben bis jetzt auch nicht oft, aber dann merke ich, dass meine Beine sich bewegen wollen. Und in dem Fall war ich noch nicht regelmäßig mal laufen, sondern habe mich dann da aufs Radl geschwungen und bin dann halt wirklich abends, das war dann auch im Sommer, das war so ganz schön, noch durch die Wälder oder Parks nochmal geradelt für, ich meine, man hat ja auch nicht ewig Zeit, man war ja nicht ohne Grund gestresst, ich musste ja auch noch arbeiten. Deswegen habe ich mir dann aber trotzdem immer geguckt, dass immer dieses Gefühl hochkam, ich mir so eine halbe Stunde genommen habe und dann mal geradelt bin, bis das so einigermaßen weg war. Also das war wirklich, glaube ich, was man ja so sagt, wenn man so gestresst ist, dann steigt der Cortisolspiegel im Blut und da kann man ja aktiv mit Sport gegenwirken.
Mhm.
Ja, also bestimmt Meditation und das andere und aktives Atmen, das hilft, glaube ich, auch. Aber ab einem bestimmten Stresslevel weiß ich nicht, ob mir das helfen würde.
Hat dir das jemals geholfen?
Nee.
Also ich habe, also so Meditation kann ich leider nicht. Ich glaube, das wäre voll.
Ich habe es mal probiert. Es gibt so eine App. Ich glaube, dafür muss man aber Geld zahlen. Aber am Anfang ist kostenlos. Die nennt sich Headspace. Und das war auch ganz nett. Aber hat jetzt nie wirklich zur Entspannung beigetragen. Also da muss ich mich auch eher bewegen für.
Ich finde eben auch, also der einzige Moment, wo ich sowas Ähnliches wie Meditation machen kann, sorry, dass ich jetzt kurz interveniere, ist bei mir nach dem Yoga. Also wenn ich mich bewegt habe und der Körper erschöpft ist und dann komme ich in so einen meditationsähnlichen Zustand und auch so eine Entspannung, aber so mich hinsetzen und ein bisschen Atemübung und meditieren, habe ich noch nicht geschafft.
Oh. Komm.
Nee, ich bewundere Leute, die das können. Also ich finde das sehr faszinierend, aber es ist nichts für mich. Also genau, du das gerne.
Ja, nee, also das, da muss ich mich dann bewegen. Ich brauche es auch, um Stress abzubauen, brauche ich Bewegung. Weswegen ja meine Routinen und Gewohnheiten, die der sportlichen Natur entspringen, schon sehr schön sind dafür. Das merke ich jetzt auch. Jetzt war ich die letzten Wochen auch ein bisschen mehr krank und konnte ein bisschen weniger Sport machen. Und dann fühlt man sich schon ein bisschen, jetzt nicht gestresster, weil ich ja krank war, mich eh ausruhen muss, aber irgendwie ein bisschen unzufriedener.
Ja.
Also ist jetzt auch im allgemeinen Leben, auch wenn ich nicht gestresst bin, bin ich glücklicher, wenn ich sporte.
Genau, ich glaube schon auch, dass dieser Stressabbau und dieser einfach diese körperliche Erschöpfung einfach was sehr Wohltuendes sein kann.
Ja, plus wenn man seine Sportroutinen hat, ohne das jetzt hier zur Sportfolge zu machen, dann nimmt man sich auch selbst die Möglichkeit, währenddessen zu arbeiten. Sondern man baut nicht nur Stress ab, man baut auch weniger Stress auf.
Genau, weil ich meine, das ist ja eigentlich das Einfachere erstmal, zu gucken, dass man nicht so viel Stress aufbaut. Also ich liebe es ja, mich zu überplanen und mir immer mehr aufzuhalten. Da bin ich ja ganz gut drin und noch nicht so gut die Stressvermeiderin, sagen wir mal so, weil mich aber auch Langeweile stresst. Vielleicht ist es ja auch eine Art von Stressvermeidung.
Du stresst dich, um den Stress zu vermeiden, der entstehen würde, wenn du Stress vermeidest.
Ja, ist nicht ganz so logisch.
Wenn man es jetzt so hört, nicht.
Nee, genau. Aber natürlich ist es da dann schon auch, wenn ich merke, ich habe stressige Phasen, dann schaue ich mir an, so was steht denn alles auf meinem Plan und gibt es denn Dinge, die ich reduzieren kann? Hast du denn Tipps, wie man gut Stress vermeiden kann? Also nicht jetzt, wir sind jetzt nicht im Abbau, sondern in der Vermeidung. Wir wollen erstmal gar keinen Stress bekommen.
Ja, nicht arbeiten, ne? Obwohl, da hat man vielleicht Stress wegen finanzieller Probleme. Also, einfach öfter Nein sagen. Mhm. Oder es zumindest probieren, weil ein Nein wird ja manchmal auch nicht akzeptiert. Aber man kann ja probieren, sich weniger aufzuhalten. Und ich meine, was man sich halt nicht weniger aufhalten kann, ist halt die Forschung.
Mhm.
Die muss man halt ja fertig machen. Deswegen bleiben da gar nicht mehr so viele Bereiche, wo man sich weniger aufhalten kann. So für die Bereiche, die wir bezahlt werden, sei es jetzt, sag ich mal, die Projekte oder die Lehre. Gibt es da auch so Mindestanforderungen? Ich glaube, da kann man vielleicht ab und zu mal Nein sagen. Kommt mal ganz drauf an, mit wem man da zusammenarbeitet. Aber mit den Admin-Aufgaben. Die meist verhassten Aufgaben, da kann man öfter Nein sagen.
Okay, ja. Das ist vielleicht ein guter Tipp, sich einfach arbeitstechnisch nicht zu viel vorzunehmen. Oder sich nicht so viel aufquatschen zu lassen, was man nicht unbedingt
Weil man
wofür
ja
man
schon,
nicht unbedingt für zuständig ist.
Will ja schon in der Forschung gut vorankommen.
Genau, aber auch da ist es vielleicht auch okay zu sagen, ich mache meinen PhD nicht in 3 Jahren, sondern nehme mir 1 Jahr oder 2 oder 3 länger vor und schaue dann, dass ich in der Zeit eine gute Zeit habe und nicht irgendwie 3 Jahre mein PhD habe, aber dann kurz vorm Burnout stand.
Ja, genau, das ist eine sehr clevere Entscheidung. Die würde ich auch so unterstützen.
Es gibt auch noch eine zweite Sache. Da haben wir vorher sogar was dazu gelesen.
Ui, schieß mal los. Welche Sache meinst du? Diese Überleitung war ja genauso wie meine damals.
Ja, sowas von. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf hinkomme. Also Stress ist ja auch, viel von Stress passiert auch im Kopf und nicht unbedingt nur von außen, sondern das, was wir dazu denken, wie wir uns, wie unsere Einstellungen zu der aktuellen Situation sind.
Ja, das sind dann die Reaktionen zu dem Umfeld oder gerade was um uns rum halt passiert, was Stress auslösen könnte.
Und da gibt's auch eine Methode, damit umzugehen. Willst du sie erklären?
Also diese Methode beruht eher darauf, dass sie jetzt nicht aktiv den Stress bekämpft, sondern dass sie probiert, auch den Stress zu vermeiden. Nicht, indem man jetzt weniger arbeitet, aber es gibt ja auch andere Trigger, die Stress dann verursachen. Die setzen dann immer da an, wo der Stress entsteht. Und zwar entsteht er dann als Reaktion auf unsere Umwelt und irgendwelche Reize. Und da kommt dann dieser Stoizismus ins Spiel, der dann probiert, diese Reaktion, die man selbst in seinem Geist oder Gehirn hat, auf bestimmte Umstände, wie zum Beispiel eine nervige Kollegin, sage ich jetzt mal. Nehme ich jetzt mal dich als Beispiel, Tabea, und münze dich mal auf nervig um. Die stresst mich im Arbeitsalltag sehr. Und wie kann ich darauf reagieren? Naja, ich probiere ihr da die Macht zu nehmen und dass deine Aktionen dann keinen Reiz mehr bei mir verursachen. Dass ich da einfach mit Stoizismus entgegenwirke.
Ja.
Dass ich dann einfach dahin gucke, dass ich das so ein bisschen entkopple, vielleicht erklären, je nachdem, wie man das selbst am besten hinkriegt, aber dass ich das, meine Reaktion auf dein Verhalten, dass es da probiere, das zu minimieren.
Genau, und ich glaube sogar, das funktioniert recht gut. Also ich habe 2 Dinge, die ich dazu erzählen will. Und die erste Sache ist, als du jetzt auf Dienstreise warst, du warst ja auch mit einer Kollegin unterwegs und die anderen KollegInnen, sehr viele waren nicht im Haus. Das heißt, ich habe unsere Chefs und die Studis alleine oft erlebt. Und ich muss sagen, ich habe schon auch gemerkt, dass mir hat der Austausch sehr oft sehr gefehlt. Aber gleichzeitig habe ich mich, glaube ich, auch manchmal nicht so reingesteigert, sondern habe das mehr aus so einer, ich finde es auch lustig, was passiert, Perspektive gesehen, weil ich da nicht die Worte gefunden habe oder mich dann auch nicht reingesteigert habe, sondern es einfach nur so aus so einer beobachtenden Position
so
wahrgenommen habe. Und dadurch war ich manchmal gar nicht so gestresst, weil das hat dann auch keine Handlungsaufforderungen an mich selber irgendwie gegeben, sondern es war einfach so, es passiert, ich schaue mir das an, gut, ist auch wieder vorbei, habe ich was Lustiges zu erzählen, wenn ihr alle zurück seid, und dann war's das. Also da habe ich gemerkt, habe ich teilweise Sachen gar nicht so nah an mich rangelassen.
Aber sie haben dich vielleicht auch nicht betroffen.
Das kann auch sein, aber ich glaube, ich tendiere, und da bin ich wirklich, das ist die zweite Sache, nicht so gut wie du. Ich muss dich hier mal loben, weil ich kann schon auch gerne Sachen an mich ranlassen, die mich nicht unbedingt betreffen. Also ich bin ganz gut darin, auch Gefühle zu haben für Situationen, die jetzt in erster Linie nicht direkt was mit mir zu tun haben.
Mhm.
Und manchmal nervst du mich da ja auch, dass du zu Situationen vielleicht keine Meinung hast oder es dir egal ist. Ja, ist ja irgendwie auch okay, weil das drückt ja diese Art, mit Stress vielleicht umzugehen, auch aus. Es ist einfach, sich keinen Kopf drumherum zu machen.
Sich nicht den Kopf zu brechen über irgendwas anderes.
Genau, einfach mal das angucken, ohne es zu beurteilen. Und ich habe ja schon auch viel, ja, ich werte gerne Sachen, ich fühle gerne Sachen und bin da vielleicht nicht so gut drin. Und lass mich dann aber auch von Sachen stressen natürlich. Und da muss ich dich loben, weil das machst du nicht. Es stört mich dann auch manchmal, weil ich mich gerne austausche. Aber ich glaube, da bist du ganz gut drin. Hast du das schon immer so gemacht? Machst du das bewusst oder ist es Teil deiner Persönlichkeit?
Nee, also es ist zum Teil, glaube ich, gewollt, zum Teil unbewusst. Zum Teil aber probiere ich auch, bin ich da sehr non-judgy unterwegs und denke so, ja, die Menschen werden mir schon eigentlich nichts Böses wollen. Und dann beziehe ich es halt einfach nicht auf mich. Und das hilft manchmal auch, wenn es auch auf einen bezogen ist. Und zum anderen ist es eigentlich, wie du es ja selbst auch am eigenen Leib erfahren hast, schon manchmal ganz schön, wenn man so aus dem Third-Person-View von oben drauf gucken und dann einfach daneben steht und sich so denkt, oh, was für eine Shitshow. Jetzt freue ich mich auf meinen Feierabend, dann bin ich hier auch weg und lass die das hier fertig machen. Und es ist halt einfach weniger Last,
auf jeden Fall, die
man für sich selbst dann mitschleppt.
Genau, man schultert sich selber nicht so viel auf, indem man sich eben da einfach so ein bisschen zurück...
Ja, und vor allem, das dankt einem auch keiner. Ich meine, bei Freunden oder so, dass man da mitfühlt und so, das ist ja völlig... Ja, ist halt empathisch und finde ich auch gut so. Aber bei manchen Sachen, die, weiß ich nicht, da ist, glaube ich, so Kosten, wenn man es jetzt so richtig rational ökonomisch macht, dann ist dann so, Kosten und Nutzen stehen dann nicht unbedingt im Ausgleich und ja, so rational bin ich nicht. Aber ich glaube, mein Weg ist einfach, dass ich da probiere, mich möglichst wenig beeinflussen zu lassen. Aber fällt mir jetzt nicht aktiv auf, dass ich da gut drin wäre.
Ja, doch, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, das trifft schon auch auf dich zu, weil, oder... Manchmal habe ich ja auch schon gesagt eben, dass es mich nervt, dass du dann keine Meinung zu einer Situation hast. Und ich so denke, okay.
Okay, das hättet ihr sehen müssen. Das war auf jeden Fall judgy, das Side-Eye.
Oh, gleichzeitig habe ich mir jetzt aber auch vorgenommen, öfter, gerade was die Arbeit betrifft, also im Freundes- und Familienkreis, da will ich immer noch sehr viel fühlen, aber auch der Arbeit einfach öfter doch die Perspektive von außen einzunehmen und eben nicht... so viel mitzufühlen, so viel zu bewerten, sondern es einfach nur anzugucken, wahrzunehmen und gehen zu lassen. Und hoffe mir dadurch auch eine aktive Stressvermeidung und vielleicht so die Burnout-Gefahr zu reduzieren.
Ja.
Jetzt haben wir über Stressvermeidung gequatscht. Jetzt ist der Stress da. Wie können wir ihn abbauen? Wir haben schon gesagt, Sport ist auf jeden Fall groß im Kurs. Ja. Bei dir und bei mir auf jeden Fall auch.
So viel mehr gibt es da auch gar nicht. Also was man halt auch noch sagen muss, ist, man muss sich auch aktiv die Zeit nehmen. Also das heißt, je mehr Stress man hat, desto mehr muss man dann auch gucken, dass man in Stressabbau oder Stressvermeidung steckt. Denn wenn ich viel Stress habe, dann muss ich, also jedenfalls ist das so meine Daumenregel für mich, muss ich halt auch mehr Sport machen, um mich zu entstressen. Genauso ist es aber, wenn ich dann auch dann immer rechtzeitig im Jahr dann gut so meine Urlaube nehme. Das kann man sich dann auch nochmal so ein bisschen entstressen und entspannen oder gucken, dass man dann nach harten Wochen oder auch mal Wochenenden, die man dann vielleicht durcharbeiten musste, dass man sich da so eine Insel der Entspannung nochmal schafft mit so, weiß nicht, ein, zwei Urlaubstagen, wenn es denn geht. Aber dass man das auf jeden Fall gut ins Gleichgewicht bringt. Wofür? Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Dazu kannst du bestimmt mehr sagen. Da bist du nämlich besser drin als ich. Dass man das so, diese Selbstwahrnehmung hat, wann so dieser Punkt ist, dass man genau diese Entspannung braucht.
Heute sind wir voll nett zueinander, Mensch. Yes.
Das ist schon unangenehm. Das erste Mal, ne? Cringe.
Genau, ich wollte noch dazu sagen, ich habe letztens unter einem von meinen YouTube-Videos was gelesen. Das passt da ganz gut dazu. Und zwar hat da jemand geschrieben, dass der Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin zu den Personen gesagt hat, wenn du keine 10 Minuten Zeit hast für Yoga, solltest du dir eine Stunde nehmen. Und ich meine, sehr philosophisch, also gerade in den stressigen Zeiten, gerade da, wenn sehr viel Stress anfällt, braucht man umso mehr diese Stressvermeidungsaktivitäten. Das heißt Yoga, das heißt Sport oder sei es, also was mir schon auch sehr viel hilft, ist mit Menschen mich umgeben, die ich mag. Also soziale Kontakte ist bei mir schon auch was sehr viel Stress abbaut, weil ich da dann nicht arbeiten kann, weil ich da einfach ja auch nicht irgendwie im Unterbewusstsein doch weiterarbeite. Weil wenn ich allein bin, ja gut, da kann mein Gehirn nicht so gut abschalten, muss ich gestehen. Und das, muss ich auch sagen, ist super wichtig zu merken, einfach wenn die ersten Anzeichen kommen. Also so ein Körperbewusstsein entwickeln, so öfter in sich reinzuhören, sich öfter zu fragen, wie geht's einem? Wie ist gerade das aktuelle Stresslevel? Gibt's irgendwelche Anzeichen? Und ich glaube, da hilft's auch, ein gutes Umfeld zu haben, das regelmäßig eincheckt.
Und mal gucken, wie gerade so das Stresslevel ist und sagen, wir laufen jetzt hier. Komm mir ja nicht 110 Kilometer zurück.
Du hast keine 10 Minuten Zeit für Laufen. Du läufst mir jetzt einen Halbmarathon.
Aber weitere Punkte also treffen wir auf mich jetzt nicht zu.
Ja.
Zum Stressabbau. Und das ist bei mir wirklich Sport. Ja, Zeit mit Freunden und Familie absolut auch, sehe ich den Punkt. Da merkt man dann aber auch manchmal, wenn der Stress so abfällt, dann werde ich zum Beispiel... bei meinen Eltern auch immer sehr müde, wenn ich mich dann so richtig entspannen kann.
Aber es ist ja vielleicht auch schön, weil man da dann sich besser entspannen kann.
Schön für mich. Das auf jeden Fall. Ja, nee, genau. Also das ist auch etwas, was ich kenne. Jetzt vielleicht nochmal einen anderen Punkt, der uns jetzt nochmal vielleicht so diesen Full-Circle-Moment verpasst.
Ich bin gespannt.
Wir haben jetzt ja auch gar nicht so noch so richtig drüber gesprochen. Aber vor allen Dingen PhD-Leute, und das stelle ich jetzt mal in den Raum, sind ja auch genau die Leute, die jetzt vielleicht für ihre Idee oder für ihre Arbeit nochmal mehr brennen als der durchschnittliche Arbeitnehmer. Muss nicht sein, kann aber sein. Denn man, Und das gibt es in vielen Berufen, vor allem im sozialen Bereich auch. Aber wir sind dann schon bereit, sag ich mal, Gehalt, das wir mehr kriegen könnten, aufzugeben, um halt diese Chance zu haben, hier unseren PhD und unsere Ideen zu verfolgen.
Mhm.
Dann kommt hinzu, dass wir da noch viel, wahrscheinlich noch kostenlose Arbeitsstunden dann reinstecken, um halt das auch im Endeffekt dann alles durchzuziehen. Und ich glaube, genau die Leute, die dann diese Selbstselektion haben in PhDs, so dafür, dass sie eben für diese Idee brennen, sind halt dann auch genau die, die dann während ihres PhDs am anfälligsten sind, wenn sie nicht auf sich Acht geben, eben so eine Art Burnout zu erhalten. Und ich meine, ich persönlich kenne es jetzt nicht, habe es auch noch nicht von so vielen gehört, aber in den einschlägigen Foren zu den PhD-Bereichen, die berichten ja immer darüber, wie nach ihrer Abgabe und nach ihrer Verteidigung ihrer Arbeit, wie dann erstmal so richtig der Stress abfällt und die dann erstmal so einen Monat krank werden oder sogar länger.
Ja, ich meine, das ist auch ein Anzeichen, denke ich, wenn man oft krank ist im Urlaub, dass man vielleicht dem Körper während den Arbeitstagen nicht genug Erholung gegönnt hat, dass er quasi auch da schon Stress abbauen könnte, Krankheiten bekämpfen könnte, das Immunsystem so ein bisschen arbeiten könnte. Deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall auch wichtig, immer wieder.
Du bist im Urlaub, aber dein Körper ist hat Stress.
Nee, dein Körper kann sich endlich mal darum kümmern, dass er diese ganzen Krankheitserreger hier bekämpft, dein Immunsystem. Also deswegen, glaube ich, sollte man da schon auch so ein bisschen beobachten, wie oft ist man denn krank. Und ja, ich wollte gerade auch noch was sagen bezüglich dieser Selektion im PhD. Also ich habe ja schon vorher gesagt, ich denke eben auch, dass ich gefährdet sein könnte. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich immer drauf achte. Weil ich auch gemerkt habe, dass wenn ich so mein Follower-Verhalten mir anschaue, also Personen, denen ich folge und das schon seit vielen Jahren folge, da gibt sich doch ein Großteil von Personen, meine Rollenbilder, meine Vorbilder, wo ich so ein bisschen Fangirl bin oder war, da ist schon auch ein großer Anteil, der in den letzten Jahren Burnout bekommen hat und da merke ich, uiuiui, Tabea, wen findest du denn da toll? Also das ist wirklich, das war auf jeden Fall auch für mich irgendwie so ein kleines Signal. Oder so ein Warnhinweis, so achte da wirklich drauf. Und ich meine, dadurch fand aber natürlich auch viel Aufklärung statt. Das ist ja toll, dass Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und mittlerweile das Thema jetzt auch nicht mehr so tabuisiert wird, dass da wirklich auch viele Infos rauskommen und dass Burnout sich eben komplett unterschiedlich auch aussehen kann. Also, dass viele auch noch funktionieren sehr lange.
Und obwohl vielleicht chronisch krank sind.
Also chronisch krank sind oder dass die Folgen eben, wie du auch am Anfang gesagt hast, nicht so sind, okay, jetzt bin ich mal einen Tag oder zwei unmotiviert, sondern wirklich allein nur noch aus dem Bett aufzustehen oder so und sich herzurichten schon eine richtige Tagesaufgabe werden kann. Ja. Deswegen umso wichtiger, sich da auf die Anzeichen zu achten.
Hast du denn noch irgendwie so einen Strahl, so einen Sonnenstrahl, so ein kleines optimistisches Gutzle am Ende, was du mitbringen könntest? Ansonsten hätte ich nämlich den perfekten Abschluss. Aber falls du noch so einen Sonnenstrahl einbetten möchtest in diese Folge, dann wäre das jetzt deine Chance.
Ich glaube, Sonne tanken ist auf jeden Fall auch was Gutes gegen Burnout. Aber gucken, dass man regelmäßig in der Natur ist. Ansonsten bin ich gespannt, was du uns noch hast am Ende.
Ja, weil wir haben ja gar nicht so viele Tipps, was da helfen könnte, außer die Basics so auf sich achten und Sport. Deswegen würden wir jetzt einfach mal den Aufruf starten an unsere Followerinnen und Follower. Wenn ihr das jetzt hört und ihr wart auch schon mal in dieser Situation und irgendwas wirklich Prägnantes hat euch geholfen, keine Ahnung wie, ich habe mir einen Hund gekauft oder irgendeinen Tipp, den ihr gerne teilen wollen würdet, wir würden eine Liste aufmachen und wenn genügend Leute sich melden, dann sprechen wir nochmal drüber und teilen diese Liste.
Ja, genau. Folgt uns auf Insta, da werden wir die als allererstes hochladen und dann vielleicht auch auf unserer neuen Homepage. Also wer uns mal versucht zu finden, wir sind wahrscheinlich noch nicht so einfach zu finden und unsere Homepage, aber
er schnüffelt uns mal.
Macht das, genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder und ich sage Tschüssikowski.
Und ich sage Ciao Kakao.
Bis dann. Hast du denn auch irgendein Startdings? Willst du mich wieder bloßstellen oder hast du irgendwas anderes, was dir auf dem Herzen brennt?
Mir brennt ganz viel auf der Zunge, nicht auf dem Herzen.
Okay, was denn?
Zum Beispiel Chilischoten, die ich vorhin gegessen habe.
Hast du nicht?